Oliver Sacks, On the Move, Mein Leben. Oliver Sacks war 12 Jahre alt, als man ihm ein geradezu prophetisches Schulzeugnis ausstellte. Sacks will go far, if he does not go too far. Er werde also weit kommen, wenn er nicht zu weit geht. Der junge Oliver schien erpicht darauf, der Vorhersehung zu entsprechen. Er verbrachte seine Freizeit mit gewagten chemischen Experimenten, die sein Elternhaus mit giftigen Dämpfen erfüllten. Mit seinem tollkühnen Hobby hätte er beinahe das Haus abgefackelt, und es sollte nicht das einzige Mal sein, dass er sich mutwillig in Lebensgefahr brachte. Gleichzeitig war es ein Vorbote seines feinsinnigen Interesses für die Wissenschaft. Diese Blinks erzählen die Geschichte eines Mannes, der es tatsächlich weit im Leben brachte. Oliver Sacks wurde preisgekrönter Bestsellerautor und renommierter Neurologe. Er entwickelte einen außergewöhnlichen Schreibstil, der medizinisches Feingespür mit literarischer Raffinesse verband und Millionen von Menschen faszinierte. Sie dokumentieren aber auch die Stolpersteine und Umwege in der Entwicklung einer facettenreichen und schillernden Persönlichkeit. Blink Nummer 1: Eine literarische Ader. Wir schreiben das Jahr 1950. Oliver Sacks war 17 Jahre jung und reiste allein durch Europa. Nach einer Skiexkursion in Norwegen wartete er jetzt auf seine Fähre nach England. Im Duty-Free-Shop des Hafens lächelten ihn zwei Souvenirs an, die er gleich erstand. 2 Liter Flaschen Aquavit, eine starke skandinavische Spirituose mit dem ominösen Vermerk 100 Proof. Da gab es allerdings ein Problem. Die norwegischen Zollbeamten informierten ihn, dass er nur 1 Flasche Schnaps ins Vereinigte Königreich einführen durfte. Klar, er könnte mit 2 Flaschen an Bord gehen, aber eben nicht mit 2 Flaschen englischen Boden betreten. Was also tun? Nun, er setzte sich in die frostige Nordseeluft des Sonnendecks, öffnete 1 der 2 Flaschen und begann sich mit kräftigen Schlucken zu wärmen. Die anderen Passagiere hatten sich ins Schiffsinnere zurückgezogen und Oliver saß allein. Aber das war in Ordnung. Er hatte sein Buch dabei. Und zwar nicht irgendeines, sondern Ulysses, James Joyce 700-Seiten-Meisterwerk. Die Zeit verging wie im Flug. Die Lektüre wurde immer packender und die Flasche immer leerer. Ehe er sich's versah, war die Fähre in England und der Flascheninhalt in seinem Magen. Aber, seltsam. Oliver fühlte sich vollkommen nüchtern. Der Alkohol war dann doch nicht so stark gewesen, wie es das Etikett hatte vermuten lassen. Er stand auf und schlug der Länge nach zu Boden. Er war sturzbetrunken. Oliver Sacks hatte schon früh eine Vorliebe für starken Alkohol und für gute Bücher. Ein paar Jahre zuvor hatte ihn die Hauptfigur in John Steinbecks Die Straße der Ölsardinen dazu inspiriert, eine Karriere als Meeresbiologe anzustreben. Am Ende entschied er sich für die Neurologie, bewahrte aber immer seine literarische Ader. Diese Neigung verdankte er unter anderem seiner Mutter. Sie hatte ihm als Kind stundenlang britische Klassiker von D.H. Lawrence, Anthony Trollope und Charles Dickens vorgelesen. Später entdeckte er amerikanische Autoren wie James Fenimore Cooper und wissenschaftliche Veröffentlichungen mit narrativem Einschlag, wie Darwins Fahrt der Beagle. In der Oberschule war er zum Präsidenten der Literaturgesellschaft gewählt worden. Und mal ehrlich, diese Position war deutlich ehrwürdiger als die, in der wir ihn zuvor zurückließen. Betrunken und bäuchlings auf dem Deck einer Fähre. Diese Geschichte nahm übrigens ein glückliches Ende. Die Schiffsbesatzung fand ihn und schleppte ihn von Bord. Mit Skistöcken als Gehhilfen. Oliver konnte kaum stehen, aber in den Rausch mischte sich ein Gefühl des Triumphs. Er hatte das System überlistet. Der britische Zoll hatte es nicht geschafft, seine 2. Flasche Aquavit zu konfiszieren. Blink Nummer 2: Worte wie Messer. 1 Jahr später, kurz nach Olivers 18. Geburtstag, bat ihn sein Vater zu einem Vater-Sohn-Gespräch. Oliver war kurz davor, in Oxford Medizin zu studieren und das Elternhaus im Londoner Nordwesten zu verlassen. Zeit also, ein paar grundsätzliche Themen anzusprechen. Die Unterhaltung begann unverfänglich, mit harmlosen Themen wie Olivers Stipendium und anderen geldbezogenen Dingen. Dann aber lenkte sein Vater das Gespräch auf das, was ihm wirklich auf der Seele brannte. Die Tatsache, dass Oliver immer noch keine Freundin hatte.
»Interessierst du dich nicht für Mädchen?«, fragte sein Vater.
»Sie sind in Ordnung«, gab Oliver zurück, in der Hoffnung, das Thema hätte sich damit erledigt. Doch sein Vater ließ nicht locker.
»Vielleicht interessierst du dich ja mehr für Jungs.«
Oliver stimmte ihm zu. Aber das war nur ein vages Gefühl. Er war ihm noch nie nachgegangen. Und er flehte seinen Vater an, der Mutter nichts davon zu erzählen. Zur Erinnerung, das war das England der 1950er Jahre. Homosexualität stand noch immer unter Strafe und galt weithin als moralische Verfehlung. Seine Mutter stammte aus einer orthodoxen jüdischen Familie und Oliver fürchtete sich davor, dass sie traditionelle und intolerante Ansichten hegte. Er hatte Angst vor ihrer Reaktion und wollte nicht, dass sie von seiner Homosexualität erfuhr. Sein Vater erzählte es ihr trotzdem. Oliver würde sein Leben lang nicht vergessen, was dann geschah. Seine Mutter stürmte die Treppe hinab und blickte ihn mit einer Verachtung an, die er nie zuvor in ihrem Gesicht gesehen hatte.
»Du Scheusal«, zischte sie, »ich wünschte, du wärst nie geboren worden.«
In dem Moment waren diese Worte wie ein Schlag in die Magengrube. Doch die Zeit half Oliver, ihre Worte zu relativieren. Seine Mutter war eigentlich eine tolerante Frau und im Großen und Ganzen eine warmherzige und unterstützende Mutter. Aber sie war, wie wir alle, ein Produkt ihrer Zeit und Umgebung. Und in Bezug auf dieses Thema hatte ihre Toleranz Grenzen. Hinzu kam, dass sein jüngerer Bruder Michael seit längerem unter Schizophrenie litt. Olivers Mutter musste den Irrglauben gehabt haben, einen weiteren Sohn an eine psychische Störung zu verlieren. Als sie von Olivers Homosexualität erfuhr, entgleiste sie darum und sprach tagelang kein Wort mit ihm. Schließlich endete die stille Strafe und ihre Beziehung kehrte zur Normalität zurück. Doch seine Mutter sprach ihn nie wieder auf das Thema an. Zwar wusste er, dass sie ihn nicht verletzen wollte, aber es änderte nichts daran, dass ihre Worte wie Messer in seine Seele schnitten. Der Vorfall war ein wesentlicher Grund für Olivers komplex beladene sexuelle Entwicklung, die ihn fast sein ganzes Leben lang belastete. Blink Nummer 3. Ein Händchen fürs Schreiben. Auf dem Papier las sich Olivers frühe Biografie wie die Vita eines ehrgeizigen Überfliegers, der genau wusste, was er im Leben wollte. Medizinstudium und Abschlussexamen in Oxford. Dazu Praktika und Forschungsstipendien an diversen britischen und amerikanischen Kliniken und Unis. Es war ein wahrlich imposanter Lebenslauf. Doch in Wirklichkeit war Oliver alles andere als sicher, was er eigentlich wollte. Er schwankte mehr als einmal zwischen Zoologie und Medizin. Selbst nach seinem Entschluss für die Medizin haderte er mit der Wahl zwischen Praxis und Forschung. Dann zweifelte er, ob er sich eigentlich selbst für diesen Weg entschieden hatte. Immerhin waren seine Eltern beide Ärzte. Was, wenn sie ihn unbewusst in ihre Fußstapfen gedrängt hatten? Hinzu kam seine anhaltende Begeisterung für die Literatur und seine heimlichen schriftstellerischen Ambitionen. Kurzum, seine Zukunft schien ungewiss. Es gab allerdings etwas, das während seines gesamten Grundstudiums feststand. Er musste sich in Anatomie verbessern. Seine Mutter, selbst Chirurgin und Anatomin, würde sicher zutiefst enttäuscht sein, wenn ihr Sohn gerade auf ihrem Fachgebiet versagte. Mit dem Ende des Grundstudiums rückte auch die anatomische Abschlussprüfung näher. Oliver wusste, dass er nicht sonderlich gut in Prüfungen abschnitt, in denen stures Faktenwissen gefragt war. Er war bei seiner College-Bewerbung durch 3 Vorprüfungen gefallen und hatte erst im 4. Anlauf bestanden. Vielleicht hätte er sich nicht wundern dürfen, als er die Ergebnisse der Anatomieprüfung sah. Oliver hatte die zweitschlechteste Note seines Jahrgangs. Die Angst vor der Reaktion seiner Mutter trieb ihn in seine Stammkneipe, wo er 4 oder 5 Gläser Apfelwein hinunterkippte. In diesem Zustand kam ihm eine tollkühne Idee. Er würde das jämmerliche Ergebnis mit dem Gewinn eines der prestigeträchtigsten Preise der Oxford University kompensieren, dem Theodore Williams Stipendium für menschliche Anatomie. Die entscheidenden Prüfungsfragen wurden nämlich in einem Essay beantwortet. Die Sache hatte nur 2 Haken. Erstens hatte die Prüfung bereits begonnen und zweitens war Oliver betrunken. Das hielt ihn jedoch nicht davon ab, in den Prüfungssaal zu platzen, sich in einen der freien Stühle zu werfen und drauf loszuschreiben. Die Prüfung bestand aus 7 Fragen. Eine davon war: Impliziert strukturelle Differenzierung auch funktionelle Differenzierung? Oliver beschloss, sich nur darauf zu konzentrieren und die restlichen 6 Fragen zu ignorieren. Er stellte eine These auf und untermauerte sie mit allem, was er an zoologischem und botanischem Wissen zusammenkratzen konnte. Die Testergebnisse wurden am Wochenende in der Times verkündet. Und der Gewinner war Oliver Sacks. Er mochte ein Problem mit trockenen Fakten haben, aber er hatte ein offensichtliches Talent für Essays. Es war der Startschuss für eine beispiellose Karriere, in der er das Talent entwickelte, zwischen seinen beiden großen Leidenschaften, der Wissenschaft und dem Geschichtenerzählen, zu vermitteln. Und das meistens sogar ohne Apfelwein. Blink Nummer 4. Traum von Amsterdam. Oliver war 22, als er sein Grundstudium in Oxford absolvierte. Er hatte allen Grund, sich erwachsen zu fühlen. Reif für die Welt. Flügge. Aber es gab da noch etwas, das ihm zum Erwachsensein fehlte. Er wollte unbedingt seine Unschuld verlieren. Das Jahr zuvor war eher betrüblich gewesen. Oliver war für ein Forschungsprojekt in Oxford geblieben, bei dem er eine Reihe von neurologischen Experimenten mit Hühnern durchführte. Das Resultat war, sagen wir, recht bescheiden. Am Ende waren fast alle Hühner tot. Da half es wenig, dass sich sein Forschungsleiter in sein Büro zurückzog und der Großteil seiner Freunde nach dem Abschluss im Vorjahr gegangen war. Die soziale Isolation und der Frust über seine Arbeit brachten ihn an den Rand einer Depression. Das war im Frühjahr 1955. Seine Eltern versuchten, ihn aufzuheitern. Sie überredeten ihn, gemeinsam mit ihnen nach Israel zu fahren und den Sommer über in einem Kibbutz zu arbeiten, einer ländlichen Kollektivsiedlung nahe Haifa. Die körperliche Arbeit, der basisdemokratische Gemeinschaftssinn und die israelische Sonne wirkten Wunder. Oliver fühlte sich fit, braun gebrannt und gut aussehend, als er aus Israel abreiste. Es war der perfekte Moment, um endlich Sex zu haben. Also nahm er Kurs auf Amsterdam. Er war bereits dort gewesen und hatte die Stadt als offen und freundlich empfunden. Als Ort, der ihm womöglich über seine Hemmungen hinweghelfen würde. Aber als er ankam, wusste er nicht, was er tun sollte. Er fühlte sich genauso schüchtern und unsicher wie immer. Er neigte bei sozialen Anlässen dazu, sich in eine Ecke zu verkriechen, um möglichst unsichtbar zu sein. Und nun wollte er alle Ketten abstreifen und etwas tun, das ihm sonst undenkbar schien. Er beschloss, seine Nerven mit Schnaps zu betäuben. Er setzte sich in die nächste Bar und trank so viel, dass der Barmann ihm den Hahn abdrehte. Er erinnerte sich nur noch daran, wie er in die Nacht hinaus stolperte. Danach riss die Erinnerung ab. Er musste das Bewusstsein verloren haben. Er kam am nächsten Morgen in einem fremden Bett zu Sinn. Der Besitzer dieses Bettes hatte ihn offenbar im Rinnstein aufgelesen und zu sich nach Hause gebracht. Und dort, in jenem Bett, hatten sie Sex gehabt. Oliver fragte, ob es schön gewesen war, und der Mann bejahte. Aber er riet Oliver, nie wieder auf solche Weise nach Liebe zu suchen. Er müsse sich dafür nicht betrinken. Immerhin sei Amsterdam schwulen- und lesbenfreundlich. Hier könne er sein, wer er wirklich war. Sex erwähnt in seiner Biografie nicht, ob diese sexuelle Begegnung einvernehmlich gewesen war. Aber die Botschaft und Akzeptanz dieses Mannes habe ihn so sehr überwältigt, dass er Tränen der Erleichterung weinte. Amsterdam wurde seine Lieblingsstadt in Europa und er kehrte im Laufe seines Lebens viele Male dorthin zurück. Doch seine Sexualität blieb komplex beladen. Er ließ sich auch als Erwachsener nur auf flüchtige sexuelle und romantische Beziehungen ein, und lebte ab seinem 40. Lebensjahr praktisch im Zölibat. Blink Nummer 5. California Dreaming. Wer Oliver aus seiner Zeit in Oxford kannte und ihm an einem beliebigen Werktag des Jahres 1961 in die Arme lief, erlebte keine Überraschung. Sicher, er war mit 28 nun ein wenig älter und lebte in einer anderen Stadt. Er war nach San Francisco gezogen, um der britischen Wehrpflicht und dem aussichtslosen Arbeitsmarkt zu entkommen. Aber ansonsten tat er genau das, was man von ihm erwartet hätte, und absolvierte ein Praktikum am Mount Zion Hospital. Wie gesagt, werktags. Wer ihm außerhalb der Arbeit begegnete, musste vermutlich zweimal hinsehen. Denn Feierabend und am Wochenende tauschte Oliver seinen weißen Kittel gegen eine schwarze Lederjacke. Dann hieß er auch nicht mehr Oliver. Wenn er auf seiner brandneuen Norton Atlas, einem zweizylindrigen Motorrad, über weite Straßen glitt, nannten ihn seine Biker-Kumpels bei seinem coolen und knallharten Zweitnamen Wolf. In den folgenden Jahren stieg Wolf von der Norton Atlas weiter zur BMW R69 auf und brachte über 160.000 Kilometer auf den Tacho. Er durchquerte das gesamte Land von Kalifornien nach New York und zurück. Unterwegs schloss er Freundschaften mit Mac und Howard, zwei Truckern aus dem Süden, und brachte es zeitweise sogar zum medizinischen Berater der Hells Angels. Wenn er nicht auf seiner Maschine saß, stemmte er Gewichte im Kraftraum des örtlichen YMCA, also dem Verein christlicher junger Männer. Er meinte es ernst. Er wollte nicht einfach nur in Form kommen, sondern Rekorde aufstellen. Tatsächlich gelang ihm genau das 1961. Er brach den kalifornischen Landesrekord im Gewichtheben. Mit amtlichen 272 Kilogramm auf dem Buckel. Im Fitnessstudio begegnete er einem 19-jährigen Navy-Matrosen namens Mel, mit muskulösem Körper und samtweicher Haut. Sie waren Freunde, und doch war ihre Beziehung aufgeladen mit sexueller Spannung. Oliver fuhr Mel nach dem gemeinsamen Training nach Hause, und Mel klammerte sich von hinten an seine Hüften. Sie fuhren zu Campingausflügen aufs Land und hielten sich während ihrer Trainingseinheiten in engen Ringerposen umschlungen. Oliver traute sich nicht, den nächsten Schritt zu machen, träumte aber davon, mit Mel den Rest seines Lebens zu verbringen. 1962 ging Mels Marinedienst zu Ende. Oliver erhielt eine Zusage für die neurologische Facharztausbildung an der UCLA und die beiden zogen gemeinsam dorthin. Dort wurde Oliver Teil der Bodybuilding-Szene am Muscle Beach in Venice. Er schloss Freundschaft mit diversen illustren Persönlichkeiten, wie dem hantelstemmenden Mathematiker Jim, der in seiner Freizeit Schachprogramme für Supercomputer entwickelte und dann auf LSD gegen diese Programme antrat. Als angehender Neurologe war Oliver besonders neugierig auf die Welle psychoaktiver Drogen, die durch das Kalifornien jener Tage schwappte. Er begann selbst mit Substanzen wie LSD, Morning Glory, Cannabis und Amphetaminen zu experimentieren. Es klang wie der große kalifornische Traum. Oliver konnte ja nicht ahnen, dass er sich bald zum Albtraum entwickeln würde. Blink Nummer 6: Veränderte Bewusstseinszustände. Oliver und Mel teilten sich ein Studio-Apartment in der Nähe des Muscle Beach. Eines Abends zelebrierten sie eine ihrer üblichen Massagesitzungen. Mel lag nackt und bäuchlings auf dem Bett. Oliver saß in knappen Laufhosen neben ihm und rieb ihm das Massageöl auf den glatten Körper. Diese Sitzungen brachten Oliver zuverlässig an den Rand des Orgasmus. Doch es war Oliver jedes Mal gelungen, sich im allerletzten Moment zu zügeln. Bis zu diesem schicksalhaften Abend. Denn dieses Mal konnte er nicht an sich halten. Er kam und seine Erregung kulminierte auf Mels geöltem Rücken. Mel erstarrte augenblicklich. Er stand schweigend auf und ging duschen. Er würdigte Oliver den Rest des Abends keines Blickes und verkündete am Morgen darauf seinen Auszug. Oliver hatte das Gefühl, Mel regelrecht angewidert zu haben. Und dieses Gefühl riss ihn innerlich in Stücke. Er verlor jede Hoffnung, sich jemals glücklich zu verlieben, und zog in ein kleines, abgeschiedenes Haus im Topanga Canyon, einer spärlich besiedelten Gegend in den Santa Monica Mountains westlich von Los Angeles. In dieser Abgeschiedenheit begann er in eine Depression zu rutschen und den Schmerz durch einen steigenden Drogenkonsum zu betäuben. Zu dem Zeitpunkt hatte er bereits mit psychedelischen Drogen experimentiert. Sie hatten ihm geholfen, den menschlichen Geist tiefer zu verstehen. Aber jetzt konsumierte er Amphetamine. Und die machten viel abhängiger. Die Droge bescherte ihm geradezu orgastische Glücksgefühle. Doch weil sein Körper sich an die Chemikalien schnell gewöhnte, brauchte er immer höhere Dosen, um ihm das gewohnte High zu bescheren. Er hörte auf zu essen und zu schlafen und war auf dem besten Weg, ein Junkie zu werden. In dieser Zeit las er von einem Experiment, bei dem die Forscher winzige Elektroden an die Lustzentren von Ratten koppelten. So konnten sich die Nager über einen Hebel eigenständig stimulieren. Die Ratten wurden so süchtig nach den lustvollen Stromstößen, dass sie vergaßen zu essen und zu trinken und schließlich vor Erschöpfung starben. Oliver fühlte sich wie eine dieser Ratten. Er war nun von amphetamingetränkten Joints dazu übergegangen, sich das Methamphetamin direkt zu spritzen. Der sorglose Lifestyle Kaliforniens schien seine Lethargie zusätzlich zu verstärken. Er hätte weiter an der UCLA bleiben können, um Nervenerkrankungen wie die neuroaxonale Dystrophie zu erforschen. Aber er hatte größere Ziele. Er wollte sich wieder in die Arbeit stürzen und seine wahre Berufung finden. Er musste sein Leben grundlegend verändern. So kam es, dass Oliver Sacks im September 1965 mit 32 Jahren nach New York zog, um Kalifornien und sein bisheriges Leben hinter sich zu lassen. Blink Nummer 7 – Abwärtsspirale. Zwei Monate später saß Oliver in einem New Yorker Café und rührte in seinem Kaffee, als sich der Inhalt seines Bechers plötzlich bunt färbte. Erst grün, dann lila. Er hob erschrocken den Kopf und sah, wie ein Mann am Tresen seine Rechnung beglich. Aber irgendetwas stimmte nicht. Der Mann hatte den gigantischen Schädel eines Seeelefanten. Oliver stürzte panisch auf die Straße hinaus und stieg in einen Bus. Doch hier war alles noch verstörender. Alle Passagiere hatten weiße, glatte Köpfe wie riesige Eierschalen mit großen, insektenartigen Facettenaugen. Oliver stieg so schnell er konnte wieder aus und rief seine Freundin Carol an, eine Ärztin aus dem Mount Zion Hospital in San Francisco. Er riefe an, um sich von ihr zu verabschieden. Er sei wahnsinnig geworden. Verrückt, psychotisch. Carol wollte wissen, was mit ihm passiert war. Zu dieser Zeit nahm Oliver täglich hohe Dosen Amphetamin. Die Stimulanz verursachte schwere Schlafstörungen, sodass er die Wirkung jede Nacht mit einer hohen Dosis Chloralhydrat konterte, einem sedierenden Schlafmittel. Es stellte sich heraus, dass Oliver in der Nacht zuvor seinen Drogenvorrat erschöpft hatte und nun mit den Entzugserscheinungen kämpfte. Das Delirium hielt ganze 4 Tage und Nächte an. Oliver befand sich mitten in einer Abwärtsspirale und sein Absturz wurde von einer Reihe herber Enttäuschungen beschleunigt. Eine davon war die frustrierende Entwicklung seiner Karriere. Er war für ein Forschungsstipendium am Albert Einstein College of Medicine nach New York gekommen. Die Zeit dort hatte vielversprechend begonnen, sich dann aber zum Desaster entwickelt. Oliver war schon immer tollpatschig und vergesslich gewesen, aber jetzt fielen ihm diese Macken auf die Füße. Bei der Fahrt auf dem Cross Bronx Expressway riss ihm der Wind sein Notizbuch mit allen Forschungsergebnissen vom Motorrad. Er hielt auf dem Seitenstreifen, um das Heft zu retten, aber der Autobahnverkehr machte ihm einen Strich durch die Rechnung. Er musste hilflos zusehen, wie die vorbeirasenden Fahrzeuge seine wertvollen Aufzeichnungen zerfetzten. Derweil war er im Labor dafür bekannt, ständig beim Essen zu krümeln. Das wurde spätestens dann zum Problem, als ihm ein paar Brotkrumen in die Zentrifuge fielen, mit der er eigentlich die Biomembranen von Regenwürmern analysieren wollte. Und dann verlor er auch noch die Regenwurmmembran selbst, konnte aber nicht sagen, wie es passiert war. Vielleicht hatte er die Probe versehentlich entsorgt. Er hatte 10 Monate und tausende Regenwürmer geopfert, um die Probe zu sammeln. Der Verlust war ein herber Rückschlag. Seine Vorgesetzten berieten sich und beschlossen, dass seine Anwesenheit im Labor ein zu hohes Risiko darstellte. Vielleicht wäre er in der klinischen Praxis besser aufgehoben als in der Forschung, lautete ihr wenig subtiler Rat. Nach so vielen Jahren des Umherreisens schien Olivers Weg nur noch eine Richtung zu kennen: abwärts. Blink Nummer 8 – Eingebungen. Bis Ende 1965 spitzte sich seine Drogensucht weiter zu. Er verpasste ganze Arbeitstage und nahm mit alarmierender Geschwindigkeit ab. 35 Kilo in 3 Monaten. Er sah sein ausgezehrtes Gesicht im Spiegel und konnte den Anblick nicht ertragen. Doch schließlich, am Silvesterabend jenes Jahres und inmitten eines weiteren amphetamininduzierten Hochgefühls, hatte er eine Eingebung. Wenn er nicht umgehend Hilfe suchte, würde er kein weiteres Silvester erleben. Er spürte, dass unter seiner Drogensucht tiefe psychologische Probleme lagen. Darum begab er sich bei einem jungen Psychoanalytiker namens Dr. Shengold in Therapie. Dieser machte ihm eines schnell klar. Die Behandlung würde nichts bewirken, solange er weiter Drogen nahm. Nun war es kein leichtes, eine so weitreichende Drogensucht zu überwinden. Oliver ahnte, dass er es erst schaffen würde, wenn er einen erfüllenden Job fand. Die Fehlschläge am Albert Einstein College sprachen eine klare Sprache. Die Forschung war für ihn eine Sackgasse. Er beschloss, sein Glück in der klinischen Praxis zu versuchen. Im Oktober 1966 erhielt er eine Stelle als Neurologe an einer Kopfschmerzklinik in der Bronx. Hier würde er Patienten betreuen, die unter Migräne litten. Demselben Leiden, das ihn als Kind geplagt und seine Neugier erstmals auf die Mechanismen des menschlichen Verstands gelenkt hatte. Er fühlte sich schon nach wenigen Tagen besser. Nicht nur, dass ihm seine Patienten am Herzen lagen. Er fand ihre Probleme faszinierend. Da gab es zum Beispiel einen Mathematiker, dessen Migräne einen wöchentlichen Zyklus durchlief. Der Mann fühlte sich von Mittwoch bis Samstag zunehmend verstört und unruhig. Dann, an jedem Sonntag, wurde er von lähmenden Migräneanfällen geschüttelt. Doch bis zum Abend verschwanden die Beschwerden, als breche die Sonne durch dunkle Gewitterwolken. Die nächsten beiden Tage fühlte sich der Mann frisch und erholt und fand kreative Lösungen für komplexe mathematische Probleme. Oliver fand das richtige Medikament für die Beschwerden des Mannes, aber die Heilung hatte einen Preis. Mit der Migräne schwand auch seine Kreativität. Beides schien untrennbar miteinander verbunden. Es gab einen weiteren Patienten mit sonntäglicher Migräne. Doch dieser Mann schien das Leiden unbewusst zu nutzen, um seine Familie um sein Bett zu scharen und einen Tag lang im Mittelpunkt zu stehen. Nachdem Oliver ihn erfolgreich behandelt hatte, vermisste der Mann die Regelmäßigkeit ihrer besorgten Besuche. Alle Patienten litten unter einer ganz eigenen Form von Migräne, die eng mit anderen Aspekten ihrer Persönlichkeit verknüpft war. Und so kulminierten Olivers Eindrücke im Februar 1967 in einer weiteren amphetaminbefeuerten Eingebung. Er wollte die außergewöhnlichen Beobachtungen aus dem Klinikalltag in einem Buch über Migräne verarbeiten. In diesem Moment wusste er, dass er seine Arbeit in der klinischen Praxis mit dem Schreiben verbinden würde. Er hatte endlich seine Berufung gefunden und nahm von diesem Tag an nie wieder Amphetamin. Blink Nummer 9. Urlaub in England. Im Sommer 1967 verbrachte Oliver seinen Jahresurlaub in der englischen Heimat. Und plötzlich übermannte ihn die Kreativität. In wenigen Wochen schrieb er die Rohfassung seines Buches über Migräne. Die Worte quollen förmlich aus ihm heraus. Wäre das Leben leichter gewesen, hätte er das Manuskript einfach an einen Verleger geschickt und der Rest wäre Geschichte gewesen. Aber nein, das Leben war weder leicht noch einfach. Oliver kehrte zurück nach New York und zeigte den Entwurf seinem Vorgesetzten an der Kopfschmerzklinik, Dr. Arnold Friedman. Friedman war nicht nur alt, sondern eine international angesehene Koryphäe auf dem Gebiet. Und er hasste das Buch. Er arbeitete seit über 20 Jahren an der Klinik. Oliver dagegen erst seit einem. Für wen hielte sich dieser Sex, so ein Buch zu schreiben? Für Dr. Friedman war Oliver nur ein dreister Neuling, der aus seinem Platz in der medizinischen Hackordnung heraustanzte. Olivers Manuskript basierte auf den Beobachtungsnotizen zu seinen Patienten. Friedman nutzte dieses Wissen, um die Arbeit am Buch zu sabotieren. Er konfiszierte Olivers Aufzeichnungen und verwehrte ihm den Zugriff. Doch Friedman ging sogar so weit, Oliver zu drohen. Er würde dafür sorgen, dass Oliver nie wieder als Neurologe in den Vereinigten Staaten arbeiten würde, wenn er das Buch jemals veröffentlichte. Die Drohung war alles andere als leer. Dr. Friedman war damals Vorsitzender des Neurologischen Berufsverbands für den Fachbereich Kopfschmerzen. Olivers Eltern rieten ihrem Sohn, klein beizugeben. Immerhin könnte es ihm die Karriere kosten, Dr. Friedman gegen sich aufzubringen. Oliver schaffte es tatsächlich, ihren Rat zu beherzigen. Zumindest für ein paar Monate. Dann platzte ihm die Hutschnur. Er überredete einen Hauswart, ihn mitten in der Nacht in die Klinik zu lassen. Oliver schlich sich ein und schrieb seine wichtigsten Notizen handschriftlich ab. Um 3 Uhr morgens hatte er alles, was er brauchte. Oliver informierte Dr. Friedman über seine Pläne, für eine längere Zeit nach England zu reisen. Der Arzt wollte wissen, ob Oliver dort sein Buch vollenden wollte. "Ja", antwortete Oliver,
Ich kann nicht anders. Dann wird es das Letzte sein, was Sie tun, gab der Doktor zurück. Oliver ging trotzdem. Eine Woche später erhielt er ein transatlantisches Telegramm mit seiner Kündigung. Blink Nummer 10. Das Ende vom Anfang. Oliver fühlte sich seltsam befreit. Ja, er war jetzt arbeitslos und knapp davor, berufliches Hausverbot zu bekommen. Aber nun hatte er endlich Zeit, sein Buch zu veröffentlichen. Zu diesem Zeitpunkt hatte er bereits einen Entwurf des Manuskripts vollendet und einen Vertrag mit dem britischen Verlagshaus Faber & Faber geschlossen. Und auch an dieser Stelle könnte die Geschichte enden, wenn das Leben einfacher gewesen wäre. Er hätte die letzte Fassung feingeschliffen und freigegeben, Berühmtheit erlangt und viele weitere erfolgreiche Bücher nachgelegt. Heute wissen wir, dass all das auch so kommen sollte. Aber vorher musste Oliver ein letztes Hindernis überwinden. Sich selbst. Dr. Friedman war nämlich nicht der Einzige, der hart mit seinem Migränebuch ins Gericht ging, und Oliver beschloss, das gesamte Werk neu zu schreiben. Er presste die Neufassung in einem weiteren kreativen Delirium aufs Papier und gab ihr den treffenden Titel Migräne. Und endlich war es soweit, und die finale Fassung wurde im Januar 1971 veröffentlicht. Das Buch erhielt positive Rezensionen von britischen Medien wie der Times, dem Lancet und dem British Medical Journal. Es war der Startschuss für Olivers Aufstieg zum renommierten Autor und Neurologen. Aber er blieb ein zwanghafter Kritiker seiner eigenen Arbeit. 1972 brauchte es unzählige Überarbeitungen, bevor er sein zweites Buch freigab. Es hieß Awakenings, auf Deutsch Bewusstseinsdämmerungen, und sollte den Erfolg seines Vorgängers übertreffen. Aber kaum hatte Oliver das Manuskript abgegeben, wurde ihm klar, dass er den Fließtext durch Fußnoten ergänzen musste. Ansonsten schien ihm das Buch verloren. Er verfasste 400 Fußnoten, die zusammen dreimal so lang waren wie das Buch an sich. Zum Glück hatte er einen Verleger, der ihn in Zaum hielt. Colin Haycraft zwang Oliver Sacks, die 400 Anmerkungen auf bescheidene 12 zu reduzieren. Später weigerte sich Colin, Oliver die Korrekturabzüge zu zeigen, aus Angst, er würde auf weiteren Änderungen bestehen. Die beiden arbeiteten weitere 13 Jahre zusammen an den Veröffentlichungen von Olivers nächsten Büchern. Der Mann, der seine Frau mit einem Hut verwechselte, und Der Tag, an dem mein Bein fortging. Letzteres basierte auf Olivers Erfahrung mit einer Beinverletzung, die er sich bei der Begegnung mit einem Stier in den Bergen Norwegens zugezogen hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. Die erste Fassung von Der Tag, an dem ein Bein fortging, war unsägliche 300.000 Wörter lang. Colin hielt Oliver erneut in Schach und bestand darauf, das Buch auf ein Fünftel dieser Länge zu kürzen. Im Winter 1983, kurz nach der Druckfreigabe der finalen Fassung, rutschte Oliver auf dem überfrorenen Boden einer Tankstelle aus und brach sich das Bein. Colin reagierte auf Olivers erneute Beinverletzung mit den Worten: Oliver, du würdest aber auch alles für eine Fußnote tun. Epilog. Und so ging es weiter. Oliver Sacks war 50 Jahre alt, als ihm mit Der Tag, an dem mein Bein fortging, sein großer literarischer Durchbruch gelang. In den anschließenden Jahren mauserte er sich zu einem Autor von Weltrang. Er veröffentlichte über ein Dutzend Bücher und verbrachte den Rest seines Lebens in New York, wo er 4 Jahrzehnte lang als Neurologe in Kliniken und Krankenhäusern arbeitete. Der größte Teil seiner Bücher basiert auf Erfahrungen mit Patienten, die an seltenen oder kuriosen Nervenkrankheiten litten. Zum Beispiel an der Schlafkrankheit, bei der Betroffene früher oder später in eine permanente Sprach- und Bewegungslosigkeit abgleiten. Dabei bleiben sie aber teilweise bei Bewusstsein, als wären sie auf ewig zwischen Schlafen und Wachsein gefangen. Mithilfe des Wirkstoffs Levodopa schaffte es Sacks, viele Patienten wieder zu vollem Bewusstsein zu bringen. Die Erfahrung beschrieb er in seinem Buch Awakenings, das später zur Grundlage des Films Zeit des Erwachens mit Robert De Niro und Robin Williams wurde. Oliver Sacks tat sich durch einen literarischen Stil hervor, der unüblich war für die medizinische Fachliteratur jener Zeit. Seine Bücher waren zwanglos und anekdotisch geschrieben. Die persönlichen Geschichten seiner Patienten waren humorvoll und mit viel Liebe aufgearbeitet. Obwohl die Themen wissenschaftlicher Natur waren, lasen sich seine Bücher eher wie Romane.
So gelang es Sex am Ende tatsächlich, seine beiden großen Leidenschaften zu vereinen: die Neurologie und das Geschichtenerzählen. Oliver Sacks verstarb 2015 im Alter von 82 Jahren in New York, im Kreise seiner engsten Freunde. Und abschließend interessiert uns noch deine Meinung. Wir haben uns nämlich ein bisschen von Oliver Sacks Erzählkunst inspirieren lassen. Dir ist deshalb vielleicht aufgefallen, dass diese Blinks ein bisschen anders aufbereitet sind. Uns würde interessieren, wie es dir gefallen hat. Schreib uns gerne eine Mail mit deinen Gedanken an remember@blinkist.com mit dem Betreff On the Move. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.